антикапиталиста, а антикапиталиста, а антикапиталиста.
Back in the Schule, back in the Fabrik. Das ist unser Antwort auf eure Politik.
Wir hörten einige Parolen des Jugendblocks auf der diesjährigen 1. Mai-Demonstration in Marburg, die diese damit deutlich kämpferischer gestalteten als bisweilen sonst üblich. Und es waren wiederum vornehmlich junge Menschen, die später mit einer Provokation auf der Kundgebung noch für viel Gesprächsstoff sorgen sollten. Zunächst aber passierte auf dem Marktplatz ein technisches Malheur, als die Verstärkeranlage ausfiel. So wurde die dort geplante Hauptrede des DGB-Vorsitzenden von Marburg-Biedenkopf, Pit Metz, auf den Elisabeth-Blochmann-Platz verlegt, wo, wie üblich, die erste Maifeier der Gewerkschaften stattfand. Pit Metz betonte zunächst den internationalistischen Charakter des 1. Mai als solidarischen Kampftag der Arbeiterinnenklasse.
Jetzt begrüße ich noch einmal alle Kolleginnen und Kollegen in Brasilien, die im Generalstreik stehen. Ich grüße die Stahlkocher in Detroit, die Minenarbeiter in Chile, die Näherinnen in Pakistan, Bangladesch und Vietnam. Ich grüße die Diamantenschürfer in Südafrika, die Teepflegerinnen in Indien, die Hafenarbeiter in Montevideo und Jakarta. Ich grüße alle Altenpflegerinnen, auch aus Polen und Litauen, die hier fern von ihrer Heimat ihr Geld verdienen müssen. Ich grüße die Werksarbeiter, Werksvertragsarbeiter aus Rumänien, Bulgarien, die in sklavenähnlichen Verhältnissen auf deutschen Baustellen und belgischen Schlachthöfen arbeiten. Ich grüße die Demonstranten in Diyarbakir und in Istanbul, in Rom, Madrid, Athen. Ich grüße die arbeitslosen Bergleute in Mittelengland und im Ruhrgebiet. Und ich grüße die von Arbeitslosigkeit bedrohten Autobauer in Erfurt, Bochum und Rüsselsheim. Alle ehemaligen Kollegen von Johnson Control seien hiermit ebenfalls gegrüßt. Der Laden ist nämlich dicht gemacht worden. Ich grüße ferner alle Beschäftigten des Klinikums, insbesondere die gewerkschaftlich Organisierten, die schwere Zeiten mitgemacht haben. Besonders aber grüße ich jene Kolleginnen und Kollegen, die für ihr gewerkschaftliches Engagement, für ihren Kampf, für eine menschenwürdige Arbeitswelt in einer gerechten Gesellschaft zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Ihnen gilt unsere internationale Solidarität.
In seiner Rede betonte Pit Metz, dass alle bisherigen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Lohnabhängigen von der Arbeiterinnenbewegung habe erkämpft und verteidigt werden müssen. Er kritisierte die Hartz-Reformen, die den Boden für den Aufstieg der Rechten bereitet hätten. Folgerichtig forderte Metz die Ersetzung der Agenda 2010 durch progressive Arbeitsmarkt- und Sozialreformen. Explizit wandte sich der DGB-Kreisvorsitzende dabei gegen die Kürzungen und Privatisierungen bei den Renten, die Altersarmut vorprogrammierten. Außerdem nahm Metz die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich aufs Korn. Hier der Ausbau eines Niedriglohnsektors, in dem mittlerweile über 7 Millionen Lohnabhängige tätig seien, dort seit 1998 eine Steuerpolitik, die die Reichen, Superreichen und großen Konzerne um jährlich 50 Milliarden Euro entlastet habe. Bezüglich der Kommunalpolitik sagte Metz:
Das diesjährige Mai-Motto "Wir sind viele, wir sind eins" lenkt natürlich unseren Blick auch auf internationale Themen. Aber wir müssen nicht viele hundert Kilometer weit fahren, um bestehende Missstände zu erkennen und diese anzuklagen. Wir brauchen uns nur vor der eigenen Haustüre umzuschauen. Wir müssen uns bewusst machen, dass lediglich 10% der Reichen in unserem Land über 70% des privaten Reichtums besitzen. Das sind in Zahlen 8 Billionen. Über 50% der Bevölkerung verfügen über keinerlei Vermögen. Der private Reichtum in unserem Land steht in krassem Widerspruch nicht nur zur Armut in den privaten Haushalten, sondern auch zur Geldknappheit in den öffentlichen Kassen, in Gemeinden und Städten. Auch hier in Marburg gibt es eine heftige Debatte darüber, ob der vom Kämmerer eingebrachte Haushalt ein Spar- und Kürzungshaushalt ist, wie es im Bündnis für ein soziales und kulturell vielfältiges Marburg genannt wird, oder ob es sich um einen Konsolidierungshaushalt handelt, wie er vom neu entstandenen Mitte-Rechts-Bündnis genannt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es nur ein Streit um die politisch korrekte Wortwahl ginge, tja, dann könnten wir uns bald alle auf die Psychiater-Couch legen. Man sagt auch nicht mehr Müllhalde, man sagt Entsorgungspark. Und Twix heißt auch nicht mehr Reider oder umgekehrt. Und eine Marburger Große Koalition mit den Steigbügelhaltern der Bürger für Marburg sollten wir in Zukunft die vertragliche Zusammenarbeit von SPD und CDU unter Beteiligung der BFM nennen. Nun, im Berliner Volksbund sagt man, man kann Kacke auch als Kompost verkaufen. Deswegen lassen wir den Streit um die richtige Wortwahl. Eine Maikundgebung ist auch keine Gelehrtenveranstaltung zur Erörterung komplizierter haushaltstechnischer Sachfragen. Aber das Motto, wir sind viele, wir sind eins, das gilt auch und gerade vor Ort. Und deshalb fordern wir auch hier von dieser Stelle, die bunte, vielfältige Sozial- und Kulturlandschaft darf auf keinen Fall Kürzungen erfahren und hätte sie nicht erfahren dürfen. Wir wenden uns an den Kämmerer dieser Stadt. Weisen Sie die CDU in die Schranken. Die Kultur- und Sozialinitiativen brauchen keine weiteren Kürzungen, im Gegenteil. Um Ihr Leistungsangebot zu halten, brauchen Sie mindestens so viel Geld wie bisher. Man lese beispielsweise die Vorworte zum neuen Monatsprogramm des Kfz oder der Waggonhalle, um zu verstehen, dass deren Angebote ein wesentlicher Teil des liebenswürdigen und lebenswerten Marburg sind. Und das gilt gleichermaßen für die Angebote des Gehwerks und des Café Trauma. Im Wert von 650.000 Euro wird in den Kulturinitiativen unentgeltliche ehrenamtliche Arbeit geleistet. Unsere Forderung nach mehr Geld gilt auch für die Feuerwehr, für die Hausaufgabenbetreuung, für Bibliotheken, für Schwimmbäder, für Behindertenbetreuung, für die Kunstwerkstatt, für den Kunstverein, für die Musikschule, für die Stadtteilgemeinden und. Und wenn die Stadt Marburg zur Deckung ihrer Aufgaben mehr Geld braucht, als sie nach jetzigem Einnahmeverfahren zur Verfügung hat, dann wäre es doch normal, die Kohle dort zu holen, wo sie ist und eben nicht durch Gebührenerhöhung und Mittelkürzung versuchen, das Einnahmeproblem auf die Eltern, die sozialen Initiativen und die kulturellen Einrichtungen abzuwälzen.
Bis dahin nahm die 1. Mai-Kundgebung ihren üblichen Verlauf. Doch wie so vieles seit dem Amtsantritt des Dr. Thomas Spieß als Oberbürgermeister, änderte sich auch dieser. Dafür sorgte eine Gruppe vor allem junger Sozialaktivistinnen.
Es ist eine gute Tradition, auch Grußworte aus Stadt und Landkreis hier zu hören. Zuerst hören wir jetzt Thomas Spieß, Oberbürgermeister hier in der Stadt Marburg. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, lieber Pitt, lieber Ulf, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Nachfolgerin im Hessischen Landtag heißt übrigens Handan Özgewin.
Wer einmal lügt, den glaubt man nicht!
Jetzt ist gut!
uns. Jetzt seid doch mal so nett und dreht euch um, damit ich wenigstens weiß, worüber ihr euch beschwert.
So, nun ist ja nun gut, jetzt habt ihr euren revolutionären Zorn gezeigt. Das reicht doch jetzt. Leute, jetzt lasst doch das Grußwort möglichst ungestört auch zu, dass es gesprochen wird. Ihr geht auch bitte jetzt mal weg.
Mein Gott.
Bitte.
Peter, das ist doch okay, dass wir hier junge Leute haben, die sich so engagieren. Und das muss man auch hinnehmen, wenn es mal gegen einen selber geht. Und ich finde, so eine Kritik muss man am 1. Mai hinnehmen können. Ich fände es nur nett, wenn ihr euch einmal umdreht, damit ich mal sehen kann, was ihr kritisiert. Weil ihr habt ja irgendwas aufgeschrieben. Das kann ich aber von hinten nicht lesen, was ihr da aufgeschrieben habt. Jetzt zeig doch mal, was da drauf. Kann mir das mal jemand vorlesen, bitte, was da steht?
Ja, wir haben vor, dass Gott das Spieltag eine nachhaltige Stadtentwicklung sozial, ökonomisch, wirtschaftlich und kulturell. Darauf kommt es an. Und was der Spieß macht, Sparmaßnahmen und Gebührenerhöhung, Sozialabbau betreiben. Deswegen sagen wir: Sozialabbau im ganzen Land!
Unsere Antwort Widerstand! Sozialabbau im ganzen Land! Unsere Antwort Widerstand!
Jetzt habt ihr doch auch genug Fotos gemacht. Jetzt könnt ihr vielleicht so ein bisschen damit runtergehen, damit ich die Leute sehen kann. Und dann sage ich euch auch gleich was dazu, Kolleginnen und Kollegen.
Uns interessiert nicht, was sie zu sagen haben. Für uns haben sie hier nichts verloren.
Das ist aber demokratisch.
Kolleginnen und Kollegen, der 1. Mai. Der 1. Mai ist der Tag der Solidarität und des Respekts vor der Arbeit, vor denen, die arbeiten und denen, die gerne Arbeit hätten. Der Tag der Solidarität von Jung und Alt, von Männern und Frauen, von Migrantinnen und Migranten, von Einheimischen, von Beschäftigten und Erwerbslosen und Rentnern. Und ja, wir brauchen eine nachhaltige Stadtentwicklung, sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich ausgewogen. Sozial, kulturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogen. Und deswegen, nur um euch ein bisschen zu entspannen, Ich wollte ja eigentlich nicht lange über den Haushalt reden, aber vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Also der Sozialetat ist 2007 2,7 Millionen höher als 2006. Es stimmt, dass an bestimmten... 2000, was habe ich gesagt? Der Haushalt 2017 ist 2,7 Millionen höher als der Haushalt 2016 im Sozial- und Jugendbereich. Da sind zum Beispiel 300.000 Euro mehr für den Sozialpass drin, weil das nämlich eine Maßnahme ist, um sozial Benachteiligte, um arme Menschen am Gesellschaftsleben nicht neben teilhaben zu lassen. Da sind zum Beispiel Arbeitsmarktprojekte drin für die städtisch unterstützten Arbeitsmarktgesellschaften. Da sind zum Beispiel 120.000 Euro mehr für die Unterstützung von Arbeitslosen drin. Und ich finde es sehr seltsam, dass am 1. Mai protestiert wird gegen Mittel für die Abschaffung von Obdachlosigkeit. Das finde ich sehr, sehr seltsam, Kolleginnen und Kollegen hier vor der Bühne. Man muss schon aufpassen, dass man der eigenen Propaganda nicht zum Opfer fällt, wenn 2,7 Millionen mehr für Soziales im Haushalt der Universitätsstadt Marburg vorgesehen sind. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Denn am Vortag, ihr Leute, ich kann das länger als ihr. Und ich habe das Mikrofon. Am Vortag des Tags der Arbeit stellt sich jemand hin und fängt wieder an, das Gefasel von der Leitkultur zu verbreiten. Es fällt wieder jemand an, Menschen in dieser Gesellschaft zu spalten und gegeneinander zu hetzen, statt nach Solidarität zu suchen. Warum redet der Innenminister von Leitkultur? Wem nützt das? Was soll das? Was ist das eigentlich? Und er gibt ganz skurrile Antworten. Händeschütteln zum Beispiel ist Leitkultur. Da muss ich als Arzt sagen, Händeschütteln ist eine Methode zum Verbreiten von Bakterien und Viren. Dass das deutsche Leitkultur sein soll, da könnte man noch mal diskutieren.
Das ist unsere Antwort auf eure Politik.
Aber die muss man hier
holen, ne? Ah, sonst gibt es eine Massenschlägerei. Das ist auch nicht demokratisch.
Ja, aber hinstellen?
Oder er spricht vom Burkas und bringt sie in Zusammenhang mit dem Vermummungsverbot. Die Burka, ein äußerst selten gesehenes Stück Kultur, was auch bei vielen Moslems sehr umstritten ist, wird auf einmal mit der Vorbereitung einer kriminellen Handlung in Verbindung gebracht. Darum geht es, abgesehen davon, dass das Vermummungsverbot ja nun wirklich kein Stück deutsche Leitkultur ist. Und verkennt, dass gerade Innenminister vielleicht sich mehr um die Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten kümmern sollen. Okay, das Thema finde ich jetzt nicht gut zum Dazwischenpfeifen. Ich habe es euch doch gerade erklärt, Jungs. 2,7 Millionen mehr sind keine Kürzung. Leitkultur hat noch nie genützt. Leitkultur hat immer nur geschadet, es hat immer gespalten und wollte spalten und sollte spalten. Es ist der Wegbereiter für Alltagsrassismus und richtigen Rassismus, für Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit, darum geht's. Nein, Kolleginnen und Kollegen, wir haben in diesem Land eine Leitkultur. Sie heißt Grundgesetz. Und vielleicht kommt dazu noch ein bisschen deutsche Sprache. Und ich würde mir wünschen, dass eine so engagierte Jugend wie der DGB sie hat, eine Sekunde darüber nachdenkt, dass es darauf ankommt, ob wir in diesem Land eine Mehrheit zusammenkriegen, die für sozialen Ausgleich, für Respekt, für Würde und Respekt unter den Menschen in diesem Land steht. Und ob wir es hinbekommen, an dieser Stelle zusammenzustehen oder ob wir uns so lange mit uns selbst befassen, bis die AfD zweistellige Ergebnisse hat. Das allerdings sollten wir uns erleben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen 1. Mai. Glück auf!
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Ihre, der revolutionäre Zorn, weil es eine Plattform gehabt. Ich möchte noch mal eins sagen. Ich habe sowohl in meiner eigenen politischen Biografie, aber auch nicht nur von mir, da gibt es eine grundlegende Erfahrung, was die Spaltung der Arbeiterbewegung angeht und die fatal gewesen ist in der Geschichte. Das war die Spaltung der Sozialdemokratie, der klassenkämpferischen Sozialdemokratie in einen reformistischen, einen revolutionären Flügel. Und nicht zuletzt diese Spaltung hat dazu geführt, dass die uneinige Arbeiterbewegung den Weg leicht gemacht hat für Faschisten. Und wer diese historische Erfahrung ignoriert, wer nicht mehr den Dialog sucht und wer in seiner Protestform überzieht, der hat scheinbar aus der Geschichte nur ganz, ganz wenig gelernt. Und ich sage das deshalb hier,
in aller Deutlichkeit, weil wir als Gastgeber zum 1. Mai einem Gast auch das Rederecht einräumen müssen, dass er mit Protesten und Widerspruch rechnen muss, war klar. Aber wir wollten auf keinen Fall, dass er mundtot geschrien wird. Damit, ihr lieben Protestler, habt ihr dem Deutschen Gewerkschaftsbund einen wunderbar großen Bärendienst erwiesen. Vielen Dank.
In einem ist Dr. Thomas Spieß sicherlich recht zu geben. Sozialproteste müssen auch auf einer 1. Mai-Kundgebung der Gewerkschaften aushaltbar sein, zumal der Herr Oberbürgermeister, wenn auch unter Protest, seine Rede hat halten können, während er höchst selbst auf einer Kundgebung zuvor die Stadtverordnete Elisabeth Kuhler am Reden gehindert hatte. War aber die Kritik selbst falsch? Hatte der Oberbürgermeister am Ende gar keine Sozial- und Kulturkürzungen vorgenommen? Ja, war sogar das Gegenteil der Fall? Wir fragten den Co-Fraktionsvorsitzenden der Marburger Linken, Jan Schalauske, nach seiner Meinung.
Herr Schalauske, auch erstmal natürlich von uns Glückwunsch, dass Sie jetzt in den Landtag eingezogen. Es war ja hier etwas mehr los als sonst am 1. Mai. Wie empfanden Sie die Proteste?
Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Menschen in der Stadt sehr besorgt sind, wie es in unserer Stadt weitergeht, dass viele Menschen sehr, sehr unglücklich sind, dass, obwohl es in der Stadt eine deutliche Mehrheit für eine sozialere und gerechtere Politik in der Stadt gibt, jetzt in einer Mitte-Rechts-Koalition Kürzungen im Sozial- und im Kulturbereich in Angriff genommen werden. Die Betroffenheit darüber und den Ärger, den kann ich gut nachvollziehen.
Jetzt versuchte ja Herr Dr. Thomas Spieß, diese Kritik zu kontern mit dem Hinweis darauf, dass im Haushalt 2017 2,5 Millionen Euro mehr eingestellt seien für den Sozialhaushalt als 2016. Ist diese Kritik damit hinfällig?
Nein, es ist sicherlich richtig, mehr Gelder in den Sozialbereich eingestellt wurden. Das ist richtig. Das hat zum einen damit zu tun, dass bestimmte Verpflichtungen, die die Kommune hat, die von der Bundesseite her kommen, geleistet werden müssen, zum Beispiel im Jugendbereich. Zweitens ist es so, dass mehr Menschen in der Stadt Stadtpassleistungen in Anspruch nehmen können. Das heißt, es ist richtig, dass es da mehr Ausgaben gibt. Gleichwohl wird aber auch in anderen Bereichen des Sozialhaushaltes gespart, zum Beispiel bei vielen freien Initiativen und Sozialinitiativen im Jugendbereich. Das heißt, es ist richtig, dass mehr Geld investiert wird. Gleichwohl wird aber auch gekürzt. Und unsere Kritik bleibt, dass mit dieser Kürzung, dass da Strukturen gefährdet werden, die über lange Jahre dazu beigetragen haben, in unserer Stadt soziale Sicherheit und sozialen Frieden zu gewährleisten.
Die von Ihnen jetzt erwähnten Sozialkürzungen und Kulturkürzungen im Haushalt 2017, wie hoch sind die denn jetzt eigentlich?
Ja, das ist interessanterweise ist das für uns auch als Stadtverordnete auf den letzten Euro nicht richtig nachzuvollziehen, weil es hat so viel Hin- und Her-Schiebereien gegeben während der Haushaltsdebatte. Es hat dann Absprachen des Oberbürgermeisters mit Initiativen gegeben, die auch am Parlament vorbeigegangen sind und dann noch umdisponieren im Haushalt, sodass man die reale Summe der Kürzung am Ende ziemlich gekonnt verschleiert hat.
Wie gestaltet sich das für Sie oder wie sieht das für Sie aus? Auf der einen Seite hat Herr Dr. Thomas Spieß jetzt verkündet, es soll keine weiteren Sozial- und Kulturkürzungen mehr geben. Auf der anderen Seite will er mit der CDU, nennen wir es jetzt mal koalieren, die 20 Millionen Euro einsparen will. Das ist 10% des jetzigen Haushaltes bis 2020. Haben Sie eine Vorstellung, wie das gehen soll?
Also mir scheint das die Quadratur des Kreises zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ziel der CDU, bis zu 20 Millionen Euro im Ergebnishaushalt einzusparen, erreicht werden kann, ohne weitere Kürzungen für die sozialen und kulturellen Träger. Sodass ich das erstmal wahrnehme, dass jetzt die Marburgerinnen und Marburger, die alle besorgt sind, ist ja auch heute deutlich geworden, beschwichtigt werden sollen. Und dass dann jetzt für Jahr geguckt werden muss, dass es tatsächlich nicht zu diesen Kürzungen kommt. Aber mir ist nicht nachvollziehbar, wie dieses Ziel erreicht werden soll.